Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast bzw. zu meinem YouTube-Kanal Die Geheimnisse eines Mentalisten. Und heute habe ich mal etwas Besonderes vorbereitet. Ich habe einen Gast dabei und es geht heute gar nicht so sehr um ein Interview, sondern heute geht es mal um einen Talk. Es geht darum, wie sich zwei Mentalisten denn unterhalten. Und ich habe jetzt schon mal so ein bisschen nach links rüber gelurrt und sage da, ja, herzlich willkommen, Thorsten Hafner.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Thorsten ist tatsächlich so ein bisschen Vorreiter in Deutschland gewesen, denn als er Mentalist wurde, wusste er noch gar nicht, dass es den Mentalisten, glaube ich, gibt. Du hast dich ja noch der Gedankenleser genannt. Damals war der Begriff einfach in Deutschland noch gar nicht so gang und gäbe. Der, glaube ich, kam erst mit der Fernsehserie so ein bisschen, oder?
Genau, das hat zwei Gründe gehabt. Das eine war, der Begriff Mentalist war völlig unbekannt. Die Leute haben eher gedacht, das hätte was mit Dental zu tun. Also dachten immer, das wäre irgendwie was mit Zahnarzt oder ähnliches. Also wenn ich gesagt habe, ich bin Mentalist, wusste einfach niemand, was das ist. Sodass wir recht schnell entschieden haben, diesen Begriff nicht zu nutzen. Und dann hatte ich 2005 eine Fernsehserie bei Sat.1. Und die haben gesagt, wir nennen diese Serie Der Gedankenleser. Und das war ein sehr guter Titel. Das hat zwar nicht alles umfasst, womit ein Mentalist sich so beschäftigt, aber nachdem niemand das wusste, fand ich den Gedankenleser als Begriff sehr gut und den haben wir dann lange beibehalten.
Ja, ich hätte jetzt sofort nachgefragt und hätte dann sofort gesagt, na gut, so ein Gedankenleser umfasst ja bei weitem nicht das, was ein Mentalisten umfasst. Ja. Und für mich ist auch Gedankenleser so mehr eine Bühnenperson.
Richtig.
Dagegen der Mentalist ist zumindest aus meiner Sicht tatsächlich eine Person, die jeder sein kann. Sofern er sich damit beschäftigt, wie wir mental funktionieren, wie wir es nutzen können, wie ich funktioniere, auch nutzen kann, wenn ich weiß, wie andere funktionieren.
Ja, das stimmt. Also eine Frage, die mir ja ständig gestellt wird und die wahrscheinlich auch ist, kann jeder das lernen, kann man das lernen? Und ja, na klar, also ich habe das gelernt, du hast das gelernt. Nichtsdestotrotz kommt man natürlich irgendwann an einen Punkt, wo das reine Lernen einem nichts mehr bringt. Ne? Also wie bei einem Instrument, ja, jeder kann Gitarre spielen lernen, kann Klavier spielen lernen. Da kann man auch mit viel Fleiß sehr weit kommen. Aber richtig gut ist es natürlich, wenn Fleiß und Talent sich treffen. Das gehört also schon beides mit dazu, glaube ich. Und ich glaube auch nicht, dass jeder alles lernen kann. Also es gibt schon Dinge, die sehr ausgefuchst sind, wo ich denke, das ist auch, wenn man sich sehr lange damit befasst, sind das so gewisse Dinge, wo die Leute davon fernbleiben. Also nehme ich jetzt zum Beispiel Kontaktgedanken lesen. Ne? Da scheuen ganz viele vor zurück, weil es einfach ein sehr langer, intensiver Prozess ist und weil man wahrscheinlich auch doch etwas mehr mitbringen muss als nur Fleiß. Trotzdem ist mein Credo, meine Einstellung im Leben, Fleiß schlägt Talent. Also ich kenne sehr viele Menschen, die sind sehr talentiert und die sind am Anfang meistens wahnsinnig gut, ne? Weil die haben halt ein Talent, das fällt denen so zu. Und wenn es dann aber schwierig wird, dann haben die oft keine Lust mehr, weil denen fehlt halt der Fleiß. Das heißt, die kommen bis zu einem gewissen Punkt und dann sagen sie, das reicht mir. Wohingegen die Leute, die ich kenne, die sehr fleißig sind, aber vielleicht weniger talentiert, die können dieses mangelnde Talent sehr oft mit diesem unglaublichen Fleiß wettmachen und dann kriegen die auch die Erfahrung und dann kommt irgendwann das Lockere, das Spielerische mit rein, sodass ich wirklich immer sagen würde, was ist die Hauptvoraussetzung, wenn man irgendwas im Leben erreichen will, egal was das jetzt ist, ob das jetzt ist, ein guter Mentalist zu sein oder ein guter Schauspieler oder egal was es ist, auch ein guter Verkäufer vielleicht, guter Programmierer. Fleiß schlägt hier Talent, meiner Meinung nach. Das ist immer noch keine Garantie für Erfolg, da gibt es noch ein paar andere Erfolgsfaktoren natürlich, aber das ist sicherlich ein Garant.
Ich muss gerade so nebenbei noch ein bisschen schmunzeln, weil du hast mir schon das zweite Mal jetzt die Frage, die ich als nächstes gehabt habe, schon vorher gelesen, gut ist, schon ein sehr passendes Gespräch, denn ich hätte tatsächlich gesagt, welche Frage bekommen wir denn wir zwei am allermeisten? Das ist zum einen, kannst du Lügen erkennen, kannst du Gedanken lesen und kannst du tatsächlich Menschen beeinflussen? Natürlich kann man in drei Fällen Ja sagen und allen drei Fällen kann ich sagen, ja, das kann eigentlich jeder. Also Gedanken lesen tun wir sowieso, wir bräuchten keine Präsentationsseminare, wenn nicht jemand, der präsentiert, vorne auf der Bühne steht und irgendwie erzählt und die Leute mitnimmt, weil die Leute lesen auch und sehen auch, meint er das ernst, steht er dahinter, glaubt er das, was er gerade macht, also sprich, ich muss das mit meiner Persönlichkeit da zusätzlich ausdrücken. Und du hast mir vorher schon erzählt, deine Tochter macht ja gerade eine Musical-Ausbildung und die lernen ja extrem, was muss ich dem Publikum denn vermitteln, damit die genau das Richtige denken. Und das hat ja, wie jetzt bei uns oder in der Zauberei oder sowas, sehr, sehr viel auch mit Bewegung zu tun, wie was folgt dem Auge und so weiter. Und das ist unheimlich spannend, dass die Leute immer glauben, das passiert nur auf der Bühne so. Nein, das ist unser tägliches Leben, das finde ich so stark dabei.
Klar, auf der Bühne ist es natürlich fokussiert.
Ja, klar.
Also sobald man auf die Bühne geht, ist das so, als wenn da eine Lupe wäre und alles, was du machst, wird dadurch größer. Also auch die kleinste Bewegung wird ja wahrgenommen. Also die Bühne, das Betreten der Bühne ist so, als ob das Publikum plötzlich ganz fokussiert bei dir ist. Aber na klar, gibt es gewisse Regeln, die im ganzen Leben funktionieren. Und inzwischen ist für mich auch das Auseinandersetzen mit dieser Kunstform, als ich nenne sie inzwischen ja auch Mentalkünstler. Also die Leute fragen, was machst du beruflich? Ich sage, ich bin Mentalkünstler. Oder es ist eine der Sachen, die ich mache. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, die halt extrem alltagstauglich sind. Ja? Also wie wirke ich vor Leuten? Wie funktioniert Überzeugen? Wie funktioniert auch das, die Beeinflussung? Wie geht das denn alles? Und das zieht sich natürlich in alle Lebensbereiche mit rein. Und das Thema, das ich für mich am stärksten entdeckt habe, von Anfang an, was mich am meisten fasziniert hat bei allem, ist, wie kann ich denn zielgerichtet denken? Was ist innere Stärke? Was ist mentale Stärke? Und wie kann mir das im Leben helfen? Und da bin ich jetzt ja nun wirklich nicht der Erste, weil wenn man sich da mal intensiv mit befasst, dann kommt man irgendwann dabei raus, dass die Philosophen vor 2500 Jahren sich mit diesen Fragen schon befasst haben. Und darüber auch alles Wichtige bereits rausgefunden haben. Also wir müssen das dann in unsere Zeit adaptieren und teilweise noch nicht mal das. Teilweise ist das, was die vor 2500 Jahren gesagt haben, immer noch gültig. Also mir fallen dann Namen ein wie Seneca oder Marc Aurel, zwei berühmte Stoiker. Das waren extrem gute Beobachter der Psyche und auch extrem gute Psychologen. Also was die in ihren alten Schriften schon festgehalten haben, natürlich zieht sich das durch alle Lebensbereiche. Das ist die Kunst des Lebens, ein gutes Leben zu führen. Und ich finde, dass wir als Mentalisten, die auf der Bühne stehen, das als Thema haben können. Das ist zumindest mein Thema. Ja? Wie kann ich Menschen inspirieren, ein gutes Leben zu führen? Was ist es dann überhaupt? Was ist das denn überhaupt, ein gutes Leben? Was hat das damit zu tun, wie wir denken? Und das wiederum, wie wir durchs Leben gehen, welche Brille wir aufhaben. Das, finde ich, sind die wirklich spannenden Themen.
Bevor ich darauf antworte, möchte ich jetzt gleich mal etwas an die Zuschauer. Im Podcast kann man es leider Gottes nicht tun, aber auf dem Video kann man es sehr gut. Ich würde jetzt nochmal so 2-3 Minuten zurückspielen, wie Thorsten im Grunde genommen alles betont hat, wie etwas klein war und wie es groß gemacht hat. Das ist jetzt im Grunde genommen so cool gesehen und du hast ja nicht darüber nachgedacht, sondern das ist automatisch dessen, wie du sprichst. Und du hast jetzt über die Philosophen gesprochen, hast sie erst ganz klein gemacht und danach hast du sie als Psychologen groß gemacht. Ja. Und auch sonst, wie du jetzt im Grunde genommen alles unterstrichen hast, da sieht man mal, was man mit Körpersprache erreichen kann. Und jetzt kommt das Spannende. Es nimmt ja keiner bewusst wahr. Keiner achtet, also jetzt vielleicht ausgenommen wir, aber normalerweise achtet ja keiner bewusst auf die Körpersprache. Aber wir können mit Körpersprache, wenn es um Beeinflussen geht, die anderen beeinflussen, wie wir agieren. Ob wir offen agieren, ob wir verschlossen, wenn wir dem anderen was mitteilen können, brauchen wir es nicht sagen. Wir können es auch mit unserer Körpersprache. Wir können uns wegdrehen, wir können uns hindrehen, wir können uns öffnen, wir können uns verschließen. Und das hat nichts mit Lesen zu tun, sondern das hat einfach mit unserer Körpersprache zu tun. Was können wir mit dem anderen machen? Ich glaube, das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger als wie nur das Lesen. Wie ich die anderen mit meiner Körpersprache beeinflussen kann, was du jetzt gerade getan hast, um dieses zu unterstreichen, was du erzählt hast, ist in meinen Augen noch viel wichtiger, als wie jemanden beizubringen, es lesen zu können.
Ja, also bin ich ganz deiner Meinung. Es gibt zwei Dinge, wo ich oft missverstanden werde oder vielleicht meinen Punkt nicht wirklich deutlich gemacht habe. Körpersprache lesen ist sehr, sehr spannend. Aber letzten Endes ist doch viel wichtiger, was machst du mit der Information, die du da bekommst. Und was die Beeinflussung betrifft, bin ich ja der Meinung, dass wir überhaupt andere Menschen gar nicht kontrollieren können. Ich kann nicht kontrollieren, was du tust oder was du denkst. Ich kann kontrollieren, was ich tue und was ich denke und kann vielleicht schauen, dass ich deinen Fokus in eine gewisse Richtung bringe. Aber es kann sein, dass du ganz anders darauf reagierst, als ich das vielleicht mir wünsche oder vorhabe. Und das Einzige, was ich wirklich in der Hand habe, ist, worauf konzentriere ich meine Aufmerksamkeit? Das ist zum Beispiel etwas, das in der Partnerschaft extrem wichtig ist. Ich werde ja immer wieder gefragt, wenn ich jetzt ein Coaching gebe zum Beispiel oder wenn ich einen Vortrag halte. Ja, wie ist das denn, wenn es in der Partnerschaft nicht so klappt? Und das muss jetzt nicht unbedingt die private Partnerschaft sein. Das kann auch die Partnerschaft sein zu einem Berufskollegen oder auch zum Chef oder von der Führungskraft zu den Mitarbeitern. Also wenn es in der Partnerschaft nicht so funktioniert, was kann man machen? Und da sage ich immer, ja, guck doch mal, wie du auf diese Partnerschaft schaust und vor allen Dingen, Als erster Schritt, hör mal auf, zum Beispiel zu kritisieren. Mach das mal nur einen Tag lang. Ich sage jetzt nicht, dass wir in einer Welt leben, in der man andere nicht kritisieren soll oder in der es keine Kritik gibt. Natürlich muss man manchmal sehr deutlich machen, dass etwas nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat oder dass man sich das anders wünscht. Auch in der Kindererziehung muss man natürlich auch mal sagen, wie man sich gewisse Dinge wünscht. Aber dieses ständige Rumkritisieren, das macht eine Beziehung kaputt. Egal, ob das jetzt im Smalltalk ist, egal, ob das mit der Partnerin ist, der Partner mit den Kindern. Eine ständige Kritik killt den Rapport.
Ja.
Und es gibt den schönen Grundsatz, lieben heißt glücklich sein. Jetzt mache ich natürlich das ganz große Paket auf. Ja? Aber ich meine es tatsächlich ernst. Liebe ist immer dann, wenn wir uns komplett wohlfühlen mit irgendwas. Wenn ich dich bitte, an einen Moment zu denken, oder Mama drei, an drei Momente zu denken in deinem Leben, wo es dir richtig gut ging. Oder auch alle, die jetzt zuhören oder zuschauen. Denk doch mal an drei Momente, die dir jetzt spontan einfallen, wo es dir richtig gut ging. Und da bin ich mir sicher, in diesen Momenten hast du entweder mit einer Person etwas zusammen erlebt, die du richtig gerne hast, oder du hast dich mit etwas befasst, was du richtig gerne hast. Das heißt, du hast dich mit, mach mal wieder das große Wort auf, du hast dich mit etwas befasst, das du liebst. Und dann bist du glücklich. Und die Kritik killt das sofort.
Ja, ich würde noch einen draufsetzen. Es geht nicht nur um Kritik, sondern mir ist es zum Beispiel unheimlich wichtig, für alles dankbar zu sein und dieses auch auszudrücken.
Ja.
Also wenn meine Frau bügelt, ich bedanke mich tatsächlich für jedes Mal, wenn die bügelt. Und das schon seit 30 Jahren. Ja. Also nicht erst seit neuesten, sondern schon immer. Ja. Weil ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, eine Wertschätzung dem anderen zu geben.
Ja.
Und das ist eben nicht selbstverständlich. Genau, das ist nicht selbstverständlich. Nee, das darf niemals selbstverständlich sein. Ja. Und dieses weiterzugeben, und da sind wir bei diesem Thema Reziprozität, ich muss ganz viel geben, um was zu bekommen.
Natürlich.
Und wenn ich dem anderen einen Danke gebe, dann macht er es ja auch viel, viel lieber. Es ist in einer gewissen Weise auch eine Beeinflussung, aber es ist vor allem eine Wertschätzung. Aber es ist immer alles eine Beeinflussung.
Wollte ich gerade sagen.
Genau, das gehört einfach dazu.
Das darf man auch nicht überbewerten. Unser ganzes Leben in der Kommunikation, nichts ist ohne irgendeine Form der Beeinflussung. Und das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ein Naturgesetz letzten Endes. Also wenn du mich fragst, hast du Lust, in meinen Podcast zu kommen, dann ist das schon eine Beeinflussung. Wenn du im Kopf dabei hast, ich hätte den gerne, hättest du ja auch fragen können, hast du Lust, in meinen Podcast zu kommen und denkst dir insgeheim, hoffentlich sagt er nein, dann würdest du es anders betonen, wäre auch eine Form der Beeinflussung. Ja. Das ist vollkommen normal. Sobald wir miteinander in Kontakt treten, beeinflussen wir uns. Und mit dieser Dankbarkeit, da gibt es zwei Dinge, die ich kürzlich gehört habe, die da genau reinpassen gerade. Das erste, einer meiner Mentoren hat zu mir gesagt, Stolz ist nicht gut. Da habe ich gesagt, ich bin ja ganz stolz drauf. Und dann hat er gesagt, das ist schön, wenn du das so fühlst, aber versuch mal, das Wort Stolz durch das Wort Dankbarkeit zu ersetzen. Mhm. Weil Stolz kannst du nicht teilen. Also wenn du etwas erreicht hast und du bist stolz darauf, da kann es sein, dass das so gockelhaft, vielleicht arrogant sogar wirkt, weil du stolz bist. Meinst du vielleicht gar nicht so. Dankbarkeit kannst du teilen. Du kannst zu deiner Frau sagen, danke, dass du das für mich gemacht hast. Und das ist eine ganz andere Art, den durchs Leben zu gehen tatsächlich. Also Stolz, schön, aber Dankbarkeit ist noch schöner. Und das Zweite, das hat mir ein Freund erzählt, der lag Anfang des Jahres im Krankenhaus und das war ernst zu nehmen. Das war wirklich nicht ohne. Und er kennt sich auch sehr viel aus mit Achtsamkeitsübungen und mit Meditation. Und er hat gesagt, er lag da im Krankenbett und konnte sich auch nicht so bewegen, weil jede Bewegung hat ihm wehgetan. Und dann hat er gesagt, ich habe einfach mal meinem Körper gedankt. Und ich habe mit jedem einzelnen Teil angefangen. Der hat wirklich da gelegen und hat gedacht, oh, liebes Herz, ey, du hast mich jetzt mein Leben lang begleitet. Ich bin auf Berge gestiegen, ich habe getaucht, ich bin gelaufen. Du hast jedes Mal mich mit dem versorgt, was gerade richtig war, im richtigen Rhythmus. Super, vielen Dank. Und dann ist er alles durchgegangen, die Arme, die Hände, die Beine und so weiter und so fort. Und das hat sehr viel mit ihm gemacht. Und ich glaube auch, ich bin davon überzeugt, dass solche Gedanken den Genesungsprozess extrem
beeinflussen. Hundertprozentig.
Und das sagen auch viele Freunde von mir, die Ärzte sind, die sagen, die mentale Komponente in der Heilung ist immens groß.
Ja.
Und auch da können wir selbst mit Dankbarkeit arbeiten. Also wir können uns auch mal selber dankbar sein, will ich damit sagen. Und unserem Körper.
Ich habe dazu noch ein spannendes Thema mit Dankbarkeit und so einen besonderen Moment der Liebe. Mhm. Das war noch so zu Corona-Zeiten, bin ich für einen Kollegen eingesprungen, der Corona hatte auf dem Schiff für eine Woche. Mhm. Ich war tatsächlich in 35 Jahren, ich jetzt mit meiner Frau zusammen, war noch nie eine Woche von meiner Frau getrennt. Hm. Also ist für uns absolut ungewöhnlich.
Geht mir genauso,
ja. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Da sieht man auch, dass Mentalismus was hilft, um dass man langjährige Beziehungen hat. Ja, ne? Und kommen dann in Malta, das war unser erster Ausflugstag. Ich will mir natürlich Malta anschauen, war ich zuvor noch nie. Ich gehe aus dem Schiff raus, gehe in die Stadt rein und ich merke, wie bei mir jeder Schritt immer langsamer wird. Ich war überwältigt. Also Malta ist übrigens sehr, sehr schön, kann ich nur jedem empfehlen, sich mal Malta anzuschauen. Malta ist wirklich eine wunderschöne Stadt, also die La Valletta. Mhm. Und dann gehe ich durch die Stadt und ich merke, wie jeder Schritt langsamer wird. Und ich merke, wie auf einmal die Emotion hochkommt. Ich kann jetzt diesen Moment gerade nicht teilen. Mhm. Also ich habe meine Frau nicht an der Seite. Ich muss das jetzt ganz alleine anschauen. Mhm. Und dann auf einmal laufen mir Tränen runter. Mhm. Ich werde total emotional. Ich habe mich dann sogar auf die Seite, weil ich dachte, hey, was ist denn jetzt los? Hm. Und da habe ich erst gemerkt, hey, wie stark eigentlich Liebe ist, wenn Liebe nicht da ist. Yeah. Und dieses gemeinsame Erleben ist einfach so viel mehr wert, als wie etwas alleine zu erleben. Yeah. Und da sieht man mal, was es hilft, ja, gemeinsam etwas zu machen, dankbar zu sein, jemand anders zu haben, mit dem man das jetzt gerade teilen kann, was man macht. Und ja, man kann natürlich theoretisch stolz sein, wenn man so lange mit seiner Frau zusammen ist. Aber nein, es ist viel schöner, dankbar zu sein, einen Partner zu finden, mit dem man tatsächlich die sehr guten Zeiten, natürlich gibt es dann auch mal irgendwann mal auch nicht so gute Zeiten, die man überwinden muss. Aber das schafft man dann wiederum mit Kommunikation, mit dem, dass man dem anderen auch vertraut, dass man darüber spricht. Auch das hat ja was mit unserem Thema zu tun.
Und auch mit Liebe.
Ganz genau, auch mit Liebe, ganz genau so ist es.
Und die eigenen Fehler zu erkennen, dankbar zu sein, dass der andere einen trotz dieser Fehler nimmt und bei dem anderen auch dieses, ich bleib dabei, dieses ständige Kritisieren, dieses oft Kritisieren, das ist der Killer von jedem Rapport, von jeder Beziehung. Und es gibt diesen schönen Spruch, tausch deine Erwartungen gegen Dankbarkeit und guck mal, was passiert mit deinem Leben. Und das ist wirklich viel Wahres dran.
Ich will mal auf was Negatives gehen, das du mit Sicherheit auch erlebst. Hm. Viele Menschen haben Angst vor uns. Ich nehme an, das wirst du auch immer wieder hören. In der Regel nach der Show, da ist es selbstverständlich, da sage ich auch, da habe ich auch wirklich Verständnis dafür, weil die Leute sehen Sachen, wo sie sagen, die kann ich nicht einordnen, die sind neu für mich, das ist eine Veränderung in meinem Kopf, habe ich absolut Verständnis dafür. Ja. Aber ich habe ja bei dieser Fernsehsendung 99, wer schlägt sie alle, mitgemacht. Ja. Und da hat sich tatsächlich ein Teil irgendwann mal eingeredet, dass ich gefährlich wäre, dass ich sie beeinflusse, dass sie rausfliegen, was totaler Unsinn war, weil dafür bin ich ein viel zu positiver Mensch, dass ich irgendjemandem was Böses tun würde in dem Fall. Aber die Leute haben sich das eingeredet, nur weil sie wussten, dass ich Mentalist bin und Hypnotiseur bin. Ja. Und sowas setzt sich natürlich im Kopf fest. Und jetzt ist meine Frage an dich, gibt es für dich denn ethische Grenzen des Mentalismus? Also nicht nur auf der Bühne, sondern auch abseits der Bühne. Also können wir eigentlich beides mal ansprechen. Ja. Auf der Bühne gibt es Dinge, wo du nicht tun würdest.
Alles, wo der Zuschauer nicht gut dasteht am Schluss, ist für mich ein absolutes No-Go. Ich war gerade in den USA und ich habe mir einmal im Magic Castle die Show angeschaut von David Goldrake. Herzliche Grüße an der Stelle, wenn er es sehen sollte. Das ist ja auch schon jemand, den ich seit fast 30 Jahren kenne. Und wir sind jetzt nicht immer super eng gewesen, aber es ist doch eine schöne Freundschaft, die entstanden ist. Und in letzter Zeit haben wir uns immer wieder öfters getroffen auch. Und da habe ich mir im Magic Castle seine Show angeschaut und ich war mit meiner Frau dort und mit unserem Sohn und wir haben alle drei gesagt, unglaublich, wie gut der die Zuschauer im Griff hatte, wie er bei allem dafür gesorgt hat, dass die richtig gut dastehen. Also das war, hast du gemerkt, das steht bei ihm an erster Stelle. Dann habe ich ihn auch danach gefragt, sagt er, ja, das Publikum ist das Wichtigste von allem. Das ist ein schöner Grundsatz für jemanden, der auf der Bühne steht. Den haben nicht alle. Viele finden sich selber ganz toll und denken, Publikum ist da, um zu applaudieren. Ja. Na, es ist eher andersrum. Ja? Das hast du bei ihm komplett gemerkt. Der hat das in sich. Der ist auch privat so. Ne? Also wenn du mit dem privat unterwegs bist, dem ist immer das Wichtigste, dass es dir gut geht. Das wäre eine ethische Grenze auf der Bühne. Eine andere ist, ich mag den Leuten eigentlich nichts erzählen, wo sie nicht was selber mit anfangen können oder was auch einfach nicht stimmt. Mhm. Ja, also Lebensweisheiten geben, ohne dass du diesen Hintergrund hast, das finde ich sehr, sehr schwierig. Also ich habe mindestens genauso wie mit Mentalism habe ich mich befasst, mit Psychologie und vor allen Dingen Philosophie auch. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und einfach den Leuten keinen Unsinn erzählen. Den Leuten nicht erzählen, ich kann mit Toten reden oder so irgendetwas in der Richtung. Wo ich meine Meinung komplett geändert habe, ist Kartenlegen zum Beispiel. Für mich, wenn du mich vor 20 Jahren gefragt hättest, gibt es für dich eine ethische Grenze, habe ich gesagt, ja, alles, was irgendwie mit Kartenlesen oder Legen oder Esoterik zu tun hat, ist Quatsch. Und dann hat irgendwann mal jemand zu mir gesagt, hast du dich mal ernsthaft damit befasst? Richtig ernsthaft? Dann habe ich gesagt, nö. Dann sagt er, mach das doch mal. Dann kannst du immer noch entscheiden, ob du das komplett ablehnst oder nicht. Und dann habe ich zum Beispiel begonnen, mich mit Tarot zu beschäftigen, mit Tarotkarten. Wo jeder, der sich nicht damit befasst hat, sagen würde, ja, das ist ein Instrument zum Wahrsagen und das ist ein bisschen spooky. Das stimmt aber gar nicht. Viele Psychologen beschäftigen sich mit Tarotkarten, weil diese Symbole einfach unser Unterbewusstsein ansprechen. Und man kann diesen Karten Fragen stellen und gucken, was man in der Karte sieht, um eine Antwort zu bekommen, eine Hilfe. Das ist ein Hilfsmittel, das, wenn es richtig eingesetzt wird, hervorragend funktionieren kann. Auch im Coaching, auch für sich selbst. Aber das hat natürlich zur Voraussetzung, dass man sich auch ernsthaft damit auseinandersetzt. Also da habe ich meine Meinung geändert. Ich würde allerdings jetzt für mich ganz persönlich auf der Bühne nicht ein Reading geben und danach einen Effekt zeigen. Ich möchte auf der Bühne inspirieren und unterhalten, keine Lebenshilfe geben.
Vielleicht darf ich noch was zu diesen Karten sagen. Ich habe dazu eine ganz persönliche Einstellung, das hat einen Hintergrund, den ich tatsächlich erst erfahren habe, nachdem ich schon viele Jahre auf der Bühne war als Mentalist. Da hat mir mein Papa erzählt, dass meine Großmutter im Zweiten Weltkrieg Karten gelegt hat. Und die sind von München ausgesiedelt worden nach Ruhpolding, sind dort in der Familie aufgenommen worden. Und meine Oma damals hat Karten gelegt. Nicht mit Tarotkarten, die gab es damals gar nicht.
Das gibt es ja auch.
Das sind normale Skatkarten, ne? Nein, in dem Fall war es noch das Bayerische Blatt.
Ah, okay.
Zumindest ist ja genau, ganz genau. Und die hat Karten gelegt und die hat an einem Tag am Vormittag Karten gelegt für eine Frau dort und hat den Tod vorausgesehen. Und am Nachmittag kam halt jemand an die Tür, hat geklopft und hat halt den Tod des Sohnes übermittelt. Und an diesem Tag hat meine Großmutter die Karten für immer auf die Seite gelegt. Und deswegen ist für mich tatsächlich Kartenlegen etwas, wo ich aus Respekt vor meiner Großmutter immer noch sehr, sehr spooky finde. Wir wissen beide, natürlich war dieses Zufall, dass genau an diesem Tag dann dieses auch passiert. Ich glaube nicht, dass meine Großmutter damals tatsächlich dieses voraus, aber da sind ja jeden Tag, hat man an den Türen geklopft und hat leider Gottes negative Meldungen gemacht. Und ja, deswegen habe ich da schon so einen ganz großen Respekt davor und halte mich davon auch sehr, sehr fern, weil es natürlich ein etwas Familiäres ist. Ja, diese Karten gab es damals tatsächlich noch und ich habe tatsächlich auch mal in der Show was mit Tod gemacht. Das habe ich genau einmal vorgeführt, weil ich am Ende das Gefühl hatte, ich wollte dem anderen was Positives schenken. Aber das war so extrem für die Person, dass die Person mit diesem Schenken gar nichts mehr anfangen konnte. Ne? Man dachte, das ist echt zu heavy. Man muss sich Grenzen setzen. Also da sind wir wieder bei dem.
Da bist du beim Tabu wieder.
Es ganz genau.
Gewisse Dinge, da sollte man auch. Wir sind Bühnenpersönlichkeiten und ich finde, unsere Aufgabe als Unterhalter, die wir ja sind, ist es, zumindest in dem Genre, in dem wir sind, zu unterhalten und zu inspirieren. Nicht zu belehren, das liegt mir nicht.
Belehren nicht, Informationen, genau, Impulse mitgeben, genau, ganz genau, ganz genau.
Wenn du willst, aber dann bitte auch neutral. Also ich finde, Unterhaltung sollte einfach sein, ich mache zum Beispiel einen Frage- und Antwort-Act. Ne? Und Frage und Antwort für diejenigen, die das nicht kennen, Leute im Publikum werden gebeten, Fragen, die sie persönlich betreffen, auf ein Blatt zu notieren. Das wird dann zusammengefaltet, eingesammelt, in Umschlag gesteckt und ich beantworte von der Bühne aus, gebe ich eine Inspiration auf die Frage. Ich habe schon, hast gemerkt, habe ich mich unterbrochen, ich beantworte die Frage eben nicht, sondern ich gebe eine Inspiration. Und ich denke, unsere Aufgabe, vor allen Dingen als Mentalisten, ist es, Menschen unterhaltsam zu inspirieren und mit einem neuen Blickwinkel rauszuschicken. Es ist nicht zu belehren und es ist auch nicht, sie persönlich so dazu zu bringen, dass sie in Tränen ausbrechen, was mal passieren kann bei einem Mentalisten, auch, was auch gar nicht weiter schlimm ist, wenn ordentlich damit umgegangen wird, aber das ist nicht unsere Hauptaufgabe.
Genau.
Die Aufgabe ist es, Entertainment zu zeigen. Es ist eine besondere Form der Unterhaltung und das sollten wir nicht vergessen.
Gleich eine Frage an dich. Der Q&A-Act ist momentan auch in deiner aktuellen Show.
Ja.
Da machen wir, glaube ich, jetzt mal einen kleinen Zwischenspot, dass du mal erwähnen darfst, wo du in der nächsten Zeit noch auftrittst.
Ja,
weil wer den Thorsten sehen möchte, ich kann es nur empfehlen. Mit dem aktuellen Show habe ich dich nicht gesehen, mit deinem letzten Programm habe ich dich noch gesehen gehabt. Ich weiß nicht, wann du mal wieder in München bist. Aber gerne sag meinen Zusehern und Zuhörern, wann du denn zu sehen bist.
Der Herbstblock beginnt jetzt und es geht los in Berlin. Da sind wir am 14. Ne, heute ist doch der 14. Ne? Lass mal gerade gucken. Heute ist der 14. Ja. Da sind wir dann in 2 Wochen, das Datum habe ich jetzt gar nicht genau im Kopf, da sind wir in Berlin, in Leipzig und in Dresden. Und eine Woche später sind wir dann im Norden unterwegs, da sind wir in Neumünster und in Husum. Und das ist ein sehr schöner Abend, wo inzwischen lasse ich nicht mehr Fragen komplett aufschreiben, sondern ich lasse Leute an Momente denken, an denen sie besonders dankbar waren. Da sind wir wieder beim Thema Dankbarkeit.
Ich verlinke einfach mal deine Webseite unter dem Video und beziehungsweise auch im Podcast und dann können Sie direkt drauf schauen, wann Termin ist. Falls jemand das später sieht, wirst du ja auch im Frühjahr wieder Termine haben, die du öffentlich auftrittst, sehe ich nicht als Problem. Ja. Also die werden sicher zu dir kommen. ich habe noch was Spannendes zu dem Thema Grenzen. Du warst ja auch schon mal in meiner Show und ich habe echt ein ganz großes Problem mit Hypnose-Shows, was immer ziemlich lustig klingt, weil ich ja selbst eine Hypnose-Show zeige. Ja,
ich weiß, was du meinst.
Und ich habe dieses, jemanden vorzuführen, ist für mich echt der totale Graus. Und das sind halt 90% der Hypnose-Shows in der Vergangenheit gewesen. In der Vergangenheit sogar 100% waren eigentlich immer nur ein Vorführen, dass da jemand, was weiß ich, wie ein Hündchen über die Bühne hüpft oder sowas. Und ich kläre jetzt tatsächlich schon immer auf, und gerade wenn ich das auf den Schiffen zeige, die kommen ja nicht wegen mir, die sind ja wegen der Reise da, dass die keine Angst vor mir haben, dass hier eben wirklich niemals jemand vorgeführt wird bei mir, sondern bei mir ist die Hypnose-Show einfach den Leuten zu zeigen, was für ein wahnsinnig starkes Instrument das ist. Damit kann man natürlich auch ein bisschen was Amüsantes machen, das ist überhaupt kein Problem. Es gibt Grenzen, ich würde niemals mit jemandem was machen, was ich nicht mit mir möchte, dass man das macht. Genau. Da ist für mich die absolute Grenze und danach kommen die auch positiv auf mich zu und dann wird auch gefragt, ja, warum hast du das nicht bei mir gemacht? Und ich habe lustigerweise einmal in einem Abendprogramm, ist schon einige Jahre her, die Hypnose in den ersten Teil geschoben. Es war viel, viel schwieriger. Im zweiten Teil macht im Grunde oder will jeder mitmachen, weil sie mich kennengelernt haben und gesagt, oh, der Alexander ist ein ganz Lieber. Ja. Der bellt nur, der beißt nicht, der ist ganz friedlich, der führt hier auch keinen vor bei keiner Sache. Und schon machen die Leute automatisch mit. Und das gilt natürlich auch fürs normale Leben. Immer im Umgang, also das kann ich ja von der Bühne runternehmen, immer wie ich mit anderen Menschen umgehe, so bekomme ich das ja auch zurück. Das ist immer wieder bei der Reziprozität. Und wenn ich immer nur positiv mit den Menschen umgehe, werden die Leute automatisch auch mit mir positiv umgehen.
Ja.
Und da sind wir auch wieder beim Thema Körpersprache, Kommunikation. Ja. Spreche ich mit jemandem erstmal leise und fahre ihn runter?
Ja.
Oder schreie ich jemanden an? Ja. Gehe ich offen auf jemanden zu? Gehe ich verschlossen erstmal auf einen zu? Ja. Erstmal Abneigung zeigen und so weiter. Und da sind wir, glaube ich, wieder bei unseren Themen.
Ich glaube, der Schlüssel, warum das in der zweiten Hälfte klappt und in der ersten schwierig ist Vertrauen.
Ja, genau.
Ich meine, du kommst raus, niemand weiß, wer du bist. Natürlich nehmen die Leute sofort eine Kategorisierung vor und überlegen, kann ich dem vertrauen oder nicht. Aber das hat sich noch nicht gefestigt. Die Frage, die Leute sich beantworten, wenn sie dich sehen, ist erstmal nur, würde ich dem vertrauen, ja oder nein? Wenn die denken nein, dann musst du eh noch einiges arbeiten, um dieses Vertrauen herzustellen. Wenn sie denken ja, brauchst du aber auch erstmal etwas, um diese Annahme weiter zu bestätigen.
Genau.
Und das kannst du natürlich in einem ersten Teil von so einer Show machen, indem du zeigst, dass du gut mit den Leuten umgehst, dass du freundlich bist, dass du positiv bist, dass du inspirieren und unterstützen möchtest. Ja? Und wenn dieses Vertrauen hergestellt ist, dann kannst du ja im zweiten Schritt erstmal sagen, würdest du denn auch mit dem Vertrauen so weit gehen, dass ich jetzt dir etwas mit deinen Gedanken zeige, mit Hypnose, mit Beeinflussung, mit Suggestion. Und ich glaube, dass das Wort Hypnose deshalb oft solche negativen Assoziationen weckt, weil immer noch dieses Bild von dem dunklen Svengali kommt, ja, der mit roten oder grünen Augen die Leute zu irgendetwas bringt. Und das stimmt ja überhaupt nicht. Ja. Also Hypnose ist einfach eins von vielen Hilfsmitteln, mit dem man tolle Sachen selbst für sich auch machen kann. Denn du wirst ja sicher unterstützen, jede Hypnose ist ja letzten Endes eine Selbsthypnose. Du bist ja nur der Katalysator. Und es gibt ja auch diesen schönen Satz, also wenn wir das jetzt gleich machen, dann gibt es mehrere Voraussetzungen. Die wichtigste ist, du musst mir vertrauen und noch viel wichtiger, du musst dir selbst vertrauen. Und das ist der Schlüssel. Und das schaffst du nicht sofort. Mhm. Da brauchst du ein bisschen Zeit, wenn du die Leute da wirklich reinführen willst.
Ja. Ja, das ist ganz spannend. Ich war damals der festen Überzeugung, wenn ich reinkomme, ich klebe gleich mal die erste Person auf den Boden.
Kannst du machen.
Hat auch sehr gut funktioniert, weil ich, glaube ich, gut genug bin, um dieses zu tun, um zu wissen, welche Schräubchen muss ich drehen und mit wem mache ich es am Anfang.
Und dann kommt keiner mehr.
Genau, aber danach wird es natürlich schwieriger. Genau.
Du wirkst dadurch tatsächlich nicht so im
Kopf. Ja, ganz genau, ganz genau.
Weil du bist jemand, der kontrolliert. Du bist jemand, der Macht hat über andere. Und das schauen wir uns gerne in einem Film an. Aber nicht live auf der Bühne.
Ich muss auch dazu sagen, das war noch eine Zeit, wo ich tatsächlich noch nicht vollberuflich als Mentalist, sondern noch zu meinen Zeiten, wo ich noch Führungskraft war. Und da waren meine Shows eher Experimente für mich. Ich habe damals auch Rückführungen gemacht, mal im zweiten, im zweiten Teil war eine Rückführung über bestimmt 30, 40 Shows, was mega war. Aber also ich habe immer gesagt, ein Drittel ist total begeistert. Ein Drittel sagt sich, oh, ist mal ganz interessant zu erfahren. Und ein Drittel hat sich gesagt, wo ist die Bar? Ich möchte hier raus. es war für das, wenn Sie gerade meine erste Show gesehen haben, war das ein bisschen zu heavy, weil ich die Rückführung ja nicht angekündigt habe. Aber die Erlebnisse waren mega, zu sehen, was kommt dabei raus. Nicht jeder Abend, muss man auch dazu sagen, es war sehr, sehr unterschiedlich. Und ich war noch in der Experimentierphase für mich, was ist denn künstlerische Freiheit? Bin jetzt eher dazu übergegangen, dass ich den Leuten tatsächlich inspirieren möchte, dass ich das Publikum noch deutlich wichtiger ist oder eigentlich das Wichtigste überhaupt. Damals war es für mich auch wichtig, mich selbst mal auszuleben, zu schauen, wo gibt es denn eigentlich die Grenzen, Grenzen zu setzen und diese kennenzulernen. Und war für mich eine ganz, ganz interessante Erfahrung.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man für sich selber überlegt, bin ich Künstler oder bin ich Entertainer? Also was ist mein Hauptfokus? Natürlich drücken wir uns künstlerisch aus in dem, was wir da machen, aber ich würde zum Beispiel für mich persönlich jetzt mich nicht unbedingt als Künstler bezeichnen. Auch wenn ich eben gesagt habe, ich bin Mentalkünstler. Weil das einfach ein gutes Wort ist.
Darf ich mal da ganz kurz, warum ich schon wieder lache? Ja. Wenn mich jemand fragt, dann sage ich, du, sorry, ich bin kein Künstler. Ich komme aus einem ganz anderen Milieu. Ich interessiere mich für Menschen. Das ist da. Weil wenn jemand gefragt wird, wie wird man Mentalist, dann sage ich, der erste Punkt ist, du musst dich für andere Menschen interessieren. Ja. Und ich interessiere mich für das, wie es funktioniert. Dass ich auf der Bühne stehe, ist eigentlich nur dieses Add-on, dass ich das, was mich interessiert, dass das anscheinend viele andere Menschen auch interessiert. Ja. Und so hat es mich eigentlich auf die Bühne erst gezogen. Ja. Und ich würde auch den Mentalisten nicht als Bühnenfigur eben sehen, sondern eben als Menschen, der eben mit anderen Menschen sehr gut kann und weiß, wie er mit diesen interagieren muss und wie er danach zu einem Ergebnis kommt, was für beide Seiten positiv ist. Also eine Seite positiv ist auch schon nicht gut.
Nee. Das ist das Prinzip der Reziprozität.
Genau.
Du kriegst was zurück.
Ja.
Und ich glaube, wenn wir uns darauf fokussieren, das muss jeder für sich entscheiden, ne? Was wir sind, ob wir Unterhalter sind, ob wir Speaker sind, der informieren will mehr, ob wir Künstler sind, dann wird sich das Programm dementsprechend gestalten. Also ich kann mich erinnern, ich habe vor ein paar Tagen mit meiner Tochter telefoniert, die Musical studiert in Wien und die ist natürlich in dieser Kulturszene in Wien jetzt ziemlich drin. Und die waren am Theaterstück, das sie regelrecht verstört hat, weil da sind einfach abgefahrene Sachen passiert. Also wirklich ganz abgefahrenes Zeug. Und sie hat gesagt, Papa, das war ganz komisch, dieses Stück. Aber das hat was, es hat mir auch nicht gefallen. Ja? Aber im Nachhinein doch. Also sie sagt, das hat was mit mir gemacht. Ich denke da jetzt schon seit Tagen drüber nach. Und gewisse Themen, die angesprochen wurden, die machen was mit mir und die beeinflussen mich. Und sie findet es toll und sie sagt, obwohl dieser Abend selber, obwohl sie raus ist und gesagt hat, das war jetzt aber wirklich schräg, hat das was gemacht mit ihr. Aus einer künstlerischen Ecke heraus. Genau wie natürlich auch ein Bild in einem Museum, wenn du das siehst, das kann was mit dir machen. Das ist Kunst. Und es gibt auch bei Mentalisten mit Sicherheit Leute, die das eher als Happening verstehen, die das als Kunst betrachten, die das auch so rüberbringen. Und das ist halt auch in Ordnung, aber das ist was anderes als das, was ich mache und wahrscheinlich auch als das, was du machst.
Ja.
Ja, also der Fokus ist ein anderer.
Ist auch ganz, ganz spannend, fällt mir jetzt gerade so ein, was so in Shows passieren kann. Ich vermute mal, das wird dir auch schon so oft ergangen sein, dass manche Sachen nicht so laufen, wie man es sich vorstellt. Vielleicht der falsche Mensch da oder ein besonderer Mensch da. Und dann kommt man zu einem Ergebnis, das so geil ist und du kannst gar keinem sagen, dass es gerade so geil ist, weil nur du hast es erlebt. Also sprich, du bist der Einzige gerade auf der Bühne, dass du einen magischen Moment erlebt hast, den das Publikum als selbstverständlich wahrnimmt. Und aber etwas passiert ist, was du vorher tatsächlich so nicht wusstest oder auch aus der Situation vielleicht nicht wusstest, wo einfach purer Zufall war, wo Glück war. Und so ziehe ich auch immer so meine Energie raus, weil wir haben ja die besondere Form. Ich würde mal sagen, das ist wie bei so einem Impromptu-Theater, dass nicht jede Show ja gleich läuft. Es kann mal was schief gehen, also gerade bei der Lügennummer liege ich durchaus ein, zweimal im Jahr auch mal daneben. Kommt auch mal vor oder auch beim Gedankenlesen kann durchaus sein, dass die eine oder andere Nummer nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle. Aber ab und zu sind sie halt einfach noch viel, 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 viel besser. Und das Publikum weiß gar nicht, dass ich jetzt gerade so einen Glücksmoment verspüre. Man sieht es vielleicht an meinem Lächeln dann in dem Moment. Ich vermute mal, solche Erlebnisse hast du dann auch auf der Bühne, oder? Wo sie dann sehr, sehr überraschend sind, wo man sagt, oh, damit habe ich jetzt gar nicht geredet, weil einfach die richtige Person gerade zum richtigen Moment da steht.
Klar, also wenn auch wenn jemand so wirklich aus sich rausgeht oder wirklich, du merkst einfach, der wirkt jetzt gerade, das funktioniert wie am Schnürchen, das macht besonders viel Spaß.
Oder wenn ein Zuschauer sagt, darf ich sie mal in den Arm nehmen? Weil die einfach schon die Tränen runterlaufen, aber nicht vor Angst oder vor Trauer, ja, sondern vor reinem, purem Glück. Ja. Und du ihnen was mitgibst, wo du genau weißt, das ist lebensverändernd für die. Und ich habe tatsächlich einige Schreiben, mit dir wahrscheinlich genauso gehen, die mir dann nach einem Jahr, nach einem zwei Jahren schreiben oder wieder eine Show kommen und dann sagen, hey, ich wollte sie unbedingt noch mal sehen. Ich war vor, hatte ich erst im letzten Jahr mal, vor 4 oder 5 Jahren habe ich sie dort und dort gesehen. Die ist ganz woanders hingefahren. Ich wollte sie aber unbedingt noch mal sehen, um Danke zu sagen, weil der Abend hat mein Leben verändert. Ja. Und das muss ich gestehen, das ist mit keinem Geld ist das zu bezahlen. Das ist halt einfach nur Gänsehaut pur. Mehr Glück, glaube ich, kann man gar nicht haben, als wenn man jemand anderen, den man noch nicht mal kennt, so hilft, im Kopf sein Leben zu verändern, ohne dass man tatsächlich aktiv darauf zugeht, ja, dass man also nur diesen Anstoß dazu gibt.
Ja, und das ist etwas, das wir uns ganz klar machen. Also das muss uns ganz wichtig sein, dass wir diese Kraft haben. Das heißt, wir haben da einen Bauplan für etwas, das so mächtig sein kann, dass es das Leben anderer Menschen nachhaltig verändern kann. Da darf man nicht leichtfertig mit umgehen, denn das geht in beide Richtungen. Du kannst es auch genauso gut in die andere Richtung verändern. Wenn du irgendwas Falsches sagst, wenn du an irgendeiner Stelle einen dummen Witz machst auf die Kosten von jemandem oder ähnliches.
Ja, genau.
Und deshalb bin ich ein ganz großer Freund auch davon, solche Dinge sehr gut vorzubereiten. Also ein festes Skript zu haben, nicht ad-lib irgendwie mal irgendwas zu erzählen. Weil wir haben so ein Vertrauen von den Gästen, die da sitzen, von den Zuschauern, die Geld bezahlen, um uns zu sehen. Oder wenn Geld wenigstens Zeit investiert und sehen, was wir da auf der Bühne so alles machen. Die vertrauen uns. Und das darf man auf keinen Fall in eine falsche Richtung missbrauchen.
Und das sind, glaube ich, sehr, sehr schöne abschließende Worte. Ich glaube, wir könnten jetzt noch 2, 3 Stunden hier sitzen und sprechen. Wäre, glaube ich, überhaupt kein Problem für uns beide. Aber das waren sehr, sehr schöne Worte. Und ich sage vielen, vielen Dank, Thorsten. Möchtest du zum Abschluss noch irgendetwas sagen? Hast du noch irgendein Thema, wo du sagst, oh, da könnte man mit mir auch noch drüber sprechen?
Ich habe so viele Themen. Aber also, wenn ihr Themen habt, wo ihr sagt, das interessiert euch, dann schaut einfach bei ihm auf der Website nach oder auch gerne auf meiner Website. Schickt eine E-Mail. Ja, ich beantworte fast alle E-Mails, auch tatsächlich, selbst wenn ihr eine Antwort bekommt und freue mich, wenn wir in Kontakt sind. Ansonsten, genau, das können wir auch noch sagen, bei Social Media auf Instagram, da könnt ihr immer sehen, wo ich gerade so bin, was ich gerade so mache. Da können wir in Kontakt bleiben.
Sehr schön, Thorsten. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht, fand ich eine schöne Sache. Wir kennen uns ja im Grunde schon seit sehr, sehr vielen Jahren, aber nur sehr weitläufig. Also wir haben nie größere was zu tun, aber durch die Szene sieht und hört man sich mal, aber man hat nie irgendwo ein näheres Gespräch geführt. Aber ich glaube, das werden wir jetzt noch ein bisschen beim Mittagessen vertiefen. Und ich sage Thorsten, vielen Dank fürs Kommen, euch vielen Dank fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal wieder. Euer Alexander. Ciao.